Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Ist die Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit dem heutigen Tag wirklich abgeschlossen? Bei welchem Maler drehte sich alles um Flaschen? Und warum war Marina Abramović gerade in Slowenien? Themen dieser Stunde. Mit ihren 25 Museen, Bibliotheken, Archiven und Forschungsinstituten zählt sie zu den bedeutendsten Kultureinrichtungen der Welt, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Die Politik zeigt sich heute glücklich. Mit der Wahl eines neuen Stiftungsvorstands ist die Reform der SPK abgeschlossen und das entsprechende Gesetz mit dem heutigen Tag in Kraft getreten. Marion Ackermann ist Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und zur Vorsitzenden des erweiterten Leitungsgremiums bestimmt worden. Schönen guten Abend, Frau Ackermann.
Guten Abend, Frau Wuttke.
Den neuen Stiftungsvorstand bezeichnen Sie als Kollegialorgan. Was bedeutet die Zusammenarbeit mit 6 Direktoren und Direktorinnen aus dem großen Gehäuse der SPK?
Ja, es bedeutet, dass wir die großen übergreifenden Fragestellungen gemeinsam zu regeln haben und auch den Haushalt. Und daneben hat jeder von uns 7, wenn ich mich dazu zähle, sind wir 7, ein eigenes Wirkungsfeld. Also zum Beispiel, ich habe die internationalen Kooperationen, mein Kollege hat Bund-Länder. Das heißt, jeder hat nochmal die Möglichkeit, sich inhaltlich in ein besonderes Wirkungsfeld und besondere Zielgruppen der SPK zu vertiefen. Also man kann sagen, es ist einerseits die Schwarmintelligenz, die man so nennt, die man nutzen kann, aber auch natürlich die vielfältige Expertise, weil die Kolleginnen und Kollegen wiederum Teile der Stiftung vertreten, also die Staatsbibliothek oder die Museen oder die Archive, das sind ja ganz verschiedene Bereiche. Und so bündeln wir gemeinsam auch unser Wissen.
Diese Effizienz im Kollegialorgan, in welchem Verhältnis wiederum steht die zu dem verkleinerten Stiftungsrat aus Bund und Ländern, wenn Sie jetzt in Ihrem Expertisenkreis sich über die großen Fragestellungen einigen? Welche Rolle spielen denn da dann noch die stimmberechtigten Bund- und Ländervertreter?
Eine ganz große Rolle. Es ist ja unser Aufsichtsorgan und diese verkleinerte Zusammensetzung, die ja bedeutet, dass die 16 Länder wiederum vertreten werden von ausgewählten Personen, die immer 3 Länder zusammen vertreten, soll mehr Raum auch für inhaltlichen Austausch und Diskussionen geöffnet werden. Heute hat das noch nicht so ganz so gut geklappt, weil wir so stark mit dem Gesetz und Geschäftsordnung und so weiter berufen waren. Aber vom nächsten Mal an wollen auch die Länder das nutzen, um offene Fragestellungen zu Kulturpolitik und zu drängenden Fragen unserer Zeit auch auszudiskutieren. Auch immer in Bezug zu der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Und wir können einfach alle voneinander lernen.
Diskussionen sind natürlich immer wichtig, aber es ist ja auch immer hervorgehoben worden, dass mit der Reform die Stiftung Preußischer Kulturbesitz auch mehr Autonomie gewonnen hat. Vielleicht können Sie noch mal sagen, wo sich das für Sie am besten widerspiegelt, beziehungsweise wo es, gerade wenn sich jetzt die neuen Vertreterinnen und Vertreter erstmal annähern müssen, Sie noch Knackpunkte sehen.
Also diese autonomer zu begreifenden Einrichtungen haben aber natürlich trotzdem Bereiche, wo es sinnvoll ist, sich die Ressourcen zu teilen. Also es macht keinen Sinn, dass jetzt in jeder der 25 Einrichtungen eine ganze Ausstattung von Personal kommt zu allen möglichen Funktionen, die eine Einrichtung braucht. Das könnten wir uns gar nicht erlauben. Also dann müssten wir so viel mehr Stellen bekommen. Und die hat natürlich keiner. Also braucht man Shared Services, die Museumsteams. Da sind dann Social Media Kolleginnen und Kollegen, aber auch für Technik und Sicherheit. Und in diesen Teams wird die Expertise dann für eine Handvoll anderer Institutionen bereitgestellt. Dann haben wir noch eine Struktur nach Standorten. Also, dass es natürlich sinnvoll ist, dass diejenigen, die an der Museumsinsel sind, zusammenarbeiten oder die, die am Kulturforum sind oder in Dahle. Das klingt jetzt erstmal ziemlich komplex. Und das ist es natürlich auch. Aber da mache ich mir in der Praxis eigentlich überhaupt keine Sorgen. Ich glaube, eine Herausforderung wird es eher noch sein, dass wir natürlich wie viele Einrichtungen einen riesigen Bürokratieapparat haben. Also wie baut man Bürokratie ab? Wie wird man effizienter? Wir laufen jetzt gerade auf wahnsinnig schwierige Zeiten zu, was das Geld anbetrifft und die Finanzierung. Also wo müssen wir konsolidieren, einsparen? Wo können wir unsere Ressourcen erweitern, ohne dass es zu ganz furchtbaren Verteilungskämpfen kommt? Und das natürlich vor dem Hintergrund einer Autonomie der Einrichtungen und trotzdem natürlich weiterhin auch einer starken Führung. Also ich selbst als Präsidentin bin als Vorsitzende des Vorstands Vorgesetzte allen dienstlichen Personals und habe Richtlinienkompetenz. Ja, das heißt also, in der Krise habe ich durchaus die Möglichkeiten auch zu steuern. Es ist sozusagen ein Ausbalancieren zwischen dezentral und zentral. Und das muss uns gut gelingen.
Nun bekommt die Stiftung Preußischer Kulturbesitz im nächsten Jahr 12 Millionen Euro mehr. Der Kulturstaatsminister Wolfram Weimer spricht davon, dass die SPK nun leistungsfähiger werden könnte, um noch glanzvoller dazustehen. Aber nach dem, was Sie gerade geschildert haben, dass Sie auch und vor allen Dingen damit beschäftigt sein werden, Schlimmeres zu verhindern und weil die SPK ja schon seit vielen Jahren unterfinanziert ist als großer Apparat mit vielen Beschäftigten, mit vielen Ausgaben. Was soll passieren mit Digitalisierung, Provenienzforschung, Restaurierung, Neuankäufen und vor allen Dingen, das interessiert ja Wolfram Weimer, es soll mehr Publikum angezogen werden, aber dazu braucht es doch auch neue Ausstellungen, neue Projekte. Wie wollen Sie das alles machen?
Also ich kann Ihnen sagen, was mir jetzt schon in den letzten 6 Monaten, denen ich im Amt bin, denke ich, ganz gut gelungen ist oder was wir jetzt auf den Weg gebracht haben. Man spürt eigentlich schon den Erfolg davon. Also was die mittelfristige Planbarkeit betrifft für Ausstellungen und öffentliche Veranstaltungen, haben wir durch die 12 Millionen jetzt eine ganz andere Sicherheit. Das heißt, die ganzen nächsten Jahre wissen wir, dass wir etwa die Hälfte von diesem Geld für die Sonderausstellung nehmen können. Also können die Kolleginnen und Kollegen jetzt planen, auch mal die nächsten 4, 5 Jahre hinaus. Und diese größer gedachten Formate können wir dadurch ganz anders kommunikativ platzieren. Wir können viel früher öffentlich darüber reden, können viel stärker partizipativ arbeiten, die Gesellschaft mit einbeziehen, Diskurse setzen. Ein anderes Mittel, was wir auch schon auf den Weg gebracht haben und heute vom Stiftungsrat haben verabschieden lassen, ist unsere Strategie. Das heißt, in Zeiten, wo die Verteilungskämpfe härter werden, haben wir uns gemeinsam festgelegt, was wir tun und dann aber eben auch nicht tun. Also Schwerpunkte, Priorisierungen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. An den Hochschulen werden überall die kleinen Fächer weggekürzt. Vor- und Frühgeschichte oder Afrikanistik und so weiter. Und wir haben uns auf die Fahnen geschrieben in unserer Strategie, dass wir gerade hier einen Ausgleich schaffen wollen, dass wir hier stark sein wollen, damit ein Nachwuchs überhaupt herangebildet werden kann. Und durch die Strategie haben wir eine objektive, überprüfbare Grundlage, nach innen wie nach außen, um dann zu begründen, warum wir etwas tun mit unserem knapper werdenden Geld und vielleicht anderes dafür weglassen.
Marion Ackermann, heute ist das neue Gesetz für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit der Wahl eines Stiftungsvorstands in Kraft getreten. Frau Ackermann, ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg für Ihre Arbeit.
Vielen, vielen Dank. Danke.
Für Giorgio Morandi begann alles mit Büchern. Der Sohn eines Kaufmanns in Bologna las alles, was Anfang des 20. Jahrhunderts über moderne Kunst zu kriegen war und arbeitete nach seinem Kunststudium erstmal viele Jahre als Volksschullehrer, bis sein Spitzname Flaschenmaler sich rumgesprochen hatte. Genau die sind jetzt im Museum für Gegenwartskunst in Siegen zu sehen. Berit Hempel über den Widerhall seiner Stillleben bis heute.
Es ist das Verhältnis von Gleichgewicht und Ungleichgewicht, das die nüchtern wirkenden Bilder von Giorgio Morandi auszeichnet. Vasen, Tassen, Kannen ordnet der italienische Künstler in fast unendlichen Variationen auf einem Tisch in seinem Atelier an, um sie in zarten, hellen Ölfarben serienmäßig auf die Leinwand zu bringen. Die Ausstellung in Siegen beginnt mit 4 Gemälden, in denen Morandi Becher und Schnabelkannen unterschiedlich platziert. Mal steht die hohe Kanne links im Bild, mal ist sie in der Mitte aufgestellt. Für Kurator Christian Spies ist Morandi ein Wissenschaftler, der sein Motiv, seine Kannen und Becher erforscht.
Und Morandi hat sich immer für solche Momente interessiert, wo dieses Gleichgewicht in Ungleichgewichte verfällt, aber nur in ganz kleine Ungleichgewichte. Das heißt, er hat selten Gegenstände angeschnitten oder ähnliches, aber bei Morandi sind es die Bilder, wo alles im Zentrum steht. Fast die langweiligsten Bilder. Es sind immer die Bilder, wo es Schwerpunkte gibt, wo in diesen Bildern plötzlich etwas passiert, wo es Ereignisse im Bild gibt, aber diese Ereignisse sind klein.
Klein in dem Sinne, dass Morandi in einem neuen Bild einen Gegenstand manchmal nur wenige Zentimeter verrückt. Die Ausstellung zeigt die unterschiedlichen Werkgruppen von Morandi. Grafische Arbeiten, in denen er mit fließender Aquarellfarbe eine Kanne durch ihren Umriss andeutet, grüne Landschaftsdarstellungen mit Bäumen und Wiesen, die an den leichten Pinselstrich von Cézanne erinnern oder an kubistisch aufgebrochene Formen eines Braque. Rund 60 Werke des Künstlers sind zu sehen, der 1890 in Bologna geboren wurde und dort auch 1964 starb. Doch die Ausstellung ist mehr als eine Retrospektive. Morandis Bildern stellt Christian Spies 40 Werke anderer Künstler gegenüber. Deshalb auch der Untertitel der Ausstellung Resonanzen.
Zwei Systeme, die jeweils schwingen, und wenn zwei Schwingungen zusammenkommen, entsteht eine neue Schwingung. Eben, das Prinzip der Resonanzen sehe ich als das Arbeitsprinzip von Morandi schon, der nämlich zwei oder mehr Gegenstände nutzt und sie zusammenbringt und fragt, was passiert, wenn ich mehrere Objekte zusammenbringe, was passiert zwischen diesen Objekten. Und genau dieses Arbeitsprinzip habe ich auch auf die Ausstellung als Gesamte übertragen. Was passiert, wenn ich Kunstwerke mit einer ähnlichen Bildsprache zusammenbringe in einen Ausstellungsraum, entstehen dabei neue Schwingungen, entstehen dabei neue Bildereignisse.
Leise Schwingungen werden da spürbar, wo Spies beispielsweise neben die Alltagsgegenstände von Morandi ein dunkles Stillleben mit Töpfen und Schüsseln aus dem 17. Jahrhundert von Cornelis Jacobs Delft hängt. Zu ähnlich sind sich die Bilder im Aufbau. Große Schwingungen entstehen in dem Raum Variationen in Vasen mit Blumenbildern von Morandi. Der Künstler malte zuerst natürliche Blumen, doch bei seinem langsamen Malprozess verblühten die Pflanzen zu schnell, weshalb er auf künstliche Blumen umschwenkte. Ihre Leblosigkeit sieht man ihnen in Morandis Bildern an, wenn sie als Strauß in einer Vase auf der einen Seite des Raumes hängen. Gegenüber, auf die andere Seite des Raumes, platziert Kurator Spies eine großformatige, vierteilige Fotoarbeit von Anna und Bernhard Blume. Vielsagender Titel: Vasenextase. In gewohnter Übertreibung gibt es auf den Fotos des Künstlerehepaars kein Halten, fliegen die Blumenvasen durch die Luft. Größer kann der Kontrast zu den Stillleben Morandis kaum sein.
Morandi ist grundsätzlich erstmal kein ironischer Künstler. Hier entsteht aber hoffentlich ein ironischer Moment in der Ausstellung.
Die Museumsbesucher sind aufgefordert, Bezüge zwischen den Kunstwerken herzustellen. Zum Beispiel zwischen zerknüllten gelben Leinwänden von Franziska Reinbote, aktuelle Arbeiten aus den letzten 5 Jahren, und Morandis Stillleben mit gelben Lappen von 1952. Bei all den Begegnungen mit anderen künstlerischen Positionen wie Monet, Josef Albers und Candida Höfer verliert die sehenswerte Ausstellung Morandis einzigartige Stellung in der Kunst nicht aus den Augen.
Morandi ist nicht die große Sinfonie, sondern Morandi ist die Kammermusik. Das Zusammenkommen von einzelnen Stimmen, von einzelnen Objekten, die zu einem Gleichklang oder manchmal auch zu Disharmonien führen müssen.
Bis zum 22. März im Museum für Gegenwartskunst in Siegen, Resonanzen von Giorgio Morandi. Der 1. Dezember, Zeit für den Adventskalender. Unsere Literaturkenner stellen Ihnen bis Heiligabend ihre liebsten Bücher vor, als Geschenkempfehlung.
Adventskalender. Ich bin Andrea Gerg und einer der Lesart-Moderatorinnen, und dieses Jahr verschenke ich auf jeden Fall Wolf Haas großartigen Roman Wackelkontakt. Der Österreicher ist schon ganz lange, also seit seinen einmaligen Brenner-Krimis, einer meiner Lieblingsschriftsteller, aber jetzt mit diesem Roman hat er sich nochmal selbst übertroffen, und ich erinnere mich, dass in einer Lesart-Sendung sogar Daniel Kehlmann meinte, er sei nie neidisch auf Kollegen, außer auf den neuen Roman von Wolf Haas. Dabei hat der wiederum erzählt, er wollte eigentlich nur was ausprobieren und war dann selbst überrascht, dass es funktioniert hat. Was da so erstaunlich gut funktioniert, ist Folgendes. Also es fängt an mit Franz Escher, das ist so ein nerdiger Typ, der sein Leben damit verbringt, Puzzles mit Motiven aus der Kunstgeschichte zu legen. Und der wartet anfangs auf den Installateur, weil er logisch einen Wackelkontakt hat. Und während er so als Figur eingeführt wird und man ihm dabei zusieht, wie er auf den Handwerker wartet, da fängt er an, ein Buch zu lesen. Und in diesem Buch, da geht es um einen jungen Italiener, der ist Kronzeuge in einem Mafia-Prozess, und auch der wartet auf seine neue Identität und sein neues Leben. Und beim Warten, da fängt er an, ein Buch zu lesen. in dem ein Typ in Wien auf den Installateur wartet, weil er einen Wackelkontakt hat. Und man denkt, das meint er jetzt nicht ernst, das funktioniert nie. Aber es geht und wie es geht. Man kann das Buch gar nicht mehr weglegen, weil Wolf Haas immer dann die Erzählebene wechselt, wenn es gerade am allerspannendsten ist und man unbedingt wissen will, wie es jetzt weitergeht. Und das Beste ist, es geht in der Geschichte, die da auf zwei Ebenen erzählt wird, wirklich um die letzten Fragen, um Leben und Tod, um Identität und Sprache, also um die ganze Existenz. Aber das auf eine unglaublich unterhaltsame Weise, eben genauso wie nur Wolf Haas sowas erzählen kann. Wackelkontakt kriegt mein sehr lustiger Freund Johannes geschenkt. Der hat als junger Mann nämlich eine Elektrikerlehre gemacht. Der weiß also, was ein Wackelkontakt ist und wie man ihn behebt. Aber ich vermute, dass er keine Ahnung hat, was in so einer instabilen elektrischen Verbindung für philosophische Fragen stecken. Und dass man also über einen Wackelkontakt wirklich richtig was fürs Leben lernen kann und wie immer bei Wolf Haas sich dabei auch noch prächtig amüsiert.
Und hier die bibliografischen Daten. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen, hat 240 Seiten und kostet 25 Euro. Adventszeit, die Zeit der Besinnlichkeit, noch 23 Tage bis Heiligabend. Aber hinter Glockengeläut, Engelchen und dem Wunsch nach Frieden auf der Welt stehen seit Jahren Stress und die zunehmende Angst vor der Zukunft. Judith Mangelsdorf forscht an der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie bereitet sich die einzige Professorin für positive Psychologie auf Weihnachten vor?
Tatsächlich ist einer der Schwerpunkte bei uns zu Hause, sehr klar zu fragen, wofür kommen wir eigentlich Weihnachten zusammen? Das heißt also, was ist das, was wir als Familie wollen? Wo finden wir tatsächlich Momente der Ruhe und der Einkehr? Und wo und wie gestalten wir das Miteinander, was uns da so wichtig ist? Und das hilft dafür, dass die Weihnachtszeit in jedem Fall leichter anzugehen ist.
Das heißt, Sie müssen nicht unbedingt Geschenke besorgen. In der Familie kümmert sich keiner um das Festessen und die Adventskalender sind auch von Wichteln ganz allein ohne Ihre Hilfe gefüllt?
Natürlich nicht. Aber wir fragen sehr oft, was braucht es wirklich? Das heißt also, miteinander zu entscheiden, das Abendessen, was bei meinen Eltern stattfindet. Wer bringt tatsächlich das Essen mit und wer deckt den Tisch und nicht der Automatismus von, das wird diese Person sein. Oder die Frage zu stellen, was wünschen wir uns wirklich und braucht es eigentlich viele Geschenke oder braucht es eigentlich nur eins, was wirklich bedeutungsvoll ist? Und dieser sehr bewusste Umgang mit dieser Zeit und auch dieses, was wollen wir wirklich an Weihnachten, das hilft.
Bewusster Umgang ist ein gutes Stichwort, denn wenn man mal davon absieht, dass wahrscheinlich jetzt die schlimmste Zeit für Perfektionisten und Präkrastinierer angebrochen ist, dann verfahren wir ja eigentlich alle immer mit dem Blick auf den Heiligen Abend nach einem Muster. Kommt man da so einfach raus?
Einfach raus vielleicht nicht. Gleichzeitig ist es so, dass wenn man sich anschaut, wie erleben Menschen eigentlich das Weihnachtsfest, dass wir durchaus so etwas sehen wie eine Normalverteilung. Das heißt also, dass es einige gibt, für die das tatsächlich eine sehr stressreiche Zeit ist, etwa so 15% der Bevölkerung, aber viele sowohl sehen, was es auch an Zeit für Miteinander, für wirklich wieder in die Welt zu schauen und zu versuchen, für andere auch da zu sein, mit sich bringt, gleichzeitig ja, zu all den vielleicht auch manchmal herausfordernden Vorbereitungen. Und dass es auch etwa 25% der Bevölkerung gibt, für die es tatsächlich die schönste Zeit des Jahres ist. Und ich glaube, um auf dieser Normalverteilung quasi ein bisschen mehr in Richtung eines guten Weihnachtsfestes zu rutschen, ist es wichtig, nicht die Frage zu stellen, wie haben wir es immer gemacht, sondern wie müssen wir es dieses Jahr machen, damit es für uns alle und vielleicht auch für Menschen, die weniger privilegiert sind, als wir eine gute Erfahrung sein kann.
Täuscht mein Eindruck, dass die jetzt zurzeit am gestresstesten sind, in Großstädten leben?
Wenn wir uns aktuelle Studien anschauen, dann sehen wir, dass die gestressteste Region Berlin-Brandenburg ist, interessanterweise. Das heißt, es ist nicht unbedingt so, dass es die Städte sind, in denen sehr viel mehr Stress herrscht, sondern es sind eher Regionen, die weniger Ressourcen haben, die vielleicht auch, wenn wir uns um das Weihnachtsfest Gedanken machen, weniger Zeit beziehungsweise vielleicht auch mehr Armut haben und dadurch deutlich herausgeforderter sind in besonderen Zeiten. wie zum Beispiel jetzt auch dem Weihnachtsfest, die notwendigen Ressourcen aufzubringen, die es braucht, um es als ein gutes Fest zu gestalten.
Aber wie sind diese Ressourcen jetzt herzustellen? Also wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass wir auch in Mustern leben, dass man Entscheidungen treffen muss, um stressfreier mit dieser Zeit umzugehen, um sie auch genießen zu können. Was sind für Ressourcen ad hoc aufbaubar?
Wenn wir von Ressourcen und Belastung sprechen, und das ist ja auch das, was Stress im Leben im schlimmsten Fall hervorruft, das heißt dieser Zustand von Ressourcenarmut, dann gibt es unterschiedliche. Es gibt die, auf die wir wenig vielleicht Einfluss haben. Also die Frage, wie viel Geld mir gerade zur Verfügung steht zum Beispiel. Und gleichzeitig gibt es viele Ressourcen, die einen großen Unterschied machen, die man wirklich aufbauen kann. Eine der größten Stressoren, die wir kennen, ist der Anspruch an sich selbst. Wenn wir schauen, was stresst die Menschen am meisten, auch zum Weihnachtsfest, dann sind es häufig sehr überzogene Ansprüche an sich selbst, an das, was wir quasi alles herstellen wollen. Und damit verlieren wir ein Stück weit den Kontakt zu dem, was eigentlich das Wichtigste an Weihnachten ist. Nächstenliebe, die Hand auszustrecken, vielleicht auch mehr an die zu denken, die weniger haben als wir. Und insofern ist einer der größten Ressourcenaufbaumomente eigentlich, sich zu fragen, worum geht es hier wirklich? Und auch, worum geht es mir an diesem Weihnachtsfest? Wer sind die Menschen, mit denen ich in jedem Fall zusammenkommen möchte? Aber auch, wer sind die Menschen, die vielleicht ohne Hilfe von uns eher ein trauriges Fest erleben? Und können wir nicht doch eine Person mehr einladen? Können wir nicht doch ein bisschen was von dem, was wir an Ressourcen haben, zur Verfügung stellen? Und gerade zu Weihnachten geht es vielleicht weniger darum, mehr Ressourcen aufzubauen, als manchmal mehr Ressourcen zu teilen, damit es ein besonderes Fest werden kann.
Diese Zeit der Besinnlichkeit, es ist in den letzten Jahren ja auch dadurch schwieriger geworden, dass die Gesellschaft auseinanderdriftet, dass es sehr unterschiedliche politische Einstellungen gibt und dass Menschen womöglich auch an diesen Tagen der Besinnlichkeit versuchen, die Themen unter den Tisch zu kehren, weil sie fürchten, der Friede könnte gestört werden. Ist das ein nachvollziehbares Mittel oder sollte man versuchen, auch in dieser Zeit alles auf den Tisch zu legen, um es vielleicht dadurch friedlicher zu machen?
Die Frage danach, wann gesellschaftliche Polarisierung wie angegangen werden kann, ist sicher zentral. Es gibt viele Wege dafür, dass wir etwas tun können, dass wir wieder mehr zueinander finden. Und einer der wichtigsten ist eigentlich wieder das wirkliche Zuhören lernen. Das heißt also anwesend zu bleiben, auch wenn Menschen vielleicht andere politische Meinungen haben. Zu versuchen zu verstehen, was die Motivation dahinter ist, auch wenn ich die Meinung nicht teile. Eine der guten Strategien für das Weihnachtsfest ist diese Offenheit zu versuchen mitzubringen und die Bereitschaft, einander wirklich zu begegnen, auch den Herausforderungen zu begegnen, ohne sie aber gerade am Weihnachtsfest zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu machen. Was wichtig ist in dieser ganzen gesellschaftlichen Debatte, ist immer auch Ausgleichspunkte zu finden. Das heißt also, wann ist es der richtige Zeitpunkt, um auch Unstimmigkeiten zu adressieren und das vielleicht manchmal auch durchzukämpfen, aber wann gilt es auch, das menschliche Miteinander in den Vordergrund zu stellen? Und vielleicht, das ist eine gute Strategie, gerade an diesen besonderen Tagen, das Zweitere zu tun. Nicht dafür, um unterschiedliche Meinungen nicht da sein zu lassen, sondern dafür, dass wir alle auch Ruhepunkte finden, um Kraft zu schöpfen, um diese großen gesellschaftlichen Themen dann zu adressieren.
Sagt Judith Mangelsdorf, Professorin und Direktorin der Deutschen Gesellschaft für positive Psychologie. Ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Lars Schmidtke.
Der Gertrud-Eysoldt-Ring gehört zu den wichtigsten Schauspielpreisen im deutschsprachigen Raum. In diesem Jahr bekommt ihn Thomas Schmauser von den Münchner Kammerspielen. Die hessische Stadt Bensheim und die dort ansässige Deutsche Akademie der Darstellenden Künste würdigen ihn damit für seine Rolle des Hendrik Höfgen in Klaus Manns Mephisto. Die Jury aus den Schauspielern Ulrich Mattes, Juliane Köhler und Caroline Peters bezeichnete Schmausers Darstellung als ein Spiel voller Widersprüche mit außergewöhnlicher Verausgabung, zugleich kontrolliert, verführerisch und verletzlich. Schmauser wurde für seine Darstellung in der Inszenierung von Jette Steckel bereits zum Schauspieler des Jahres 2025 gekürt. Das Gemälde »Zwei Frauen« von Carl Schmidt-Rottluff aus dem Jahr 1914 gilt als eines der wichtigsten Werke des Wuppertaler von der Heidt-Museums. Nun ist klar, das Bild kann dort bleiben. Das Museum hat es dafür erst an die rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben und dann gekauft. Für die Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder, Christine Regus, steht die Geschichte des Bildes beispielhaft für das Unrecht, das jüdischen Kunstsammlern während des Nationalsozialismus angetan wurde. Für weitere Fälle von NS-Raubkunst hat heute ein neues Schiedsgericht seine Arbeit aufgenommen. Länger schon deutete es sich an. Das internationale Comic-Festival im französischen Angoulême findet im kommenden Jahr nicht statt. Hintergrund sind Vorwürfe wegen Missmanagements und sexueller Gewalt gegen den Veranstalter, die Agentur 9E Art Plus. Ein Anwalt der Firma teilte mit, die Umstände machten die Organisation des Festivals unmöglich. Die Schuld liege bei den öffentlichen Geldgebern. Diese hätten sich geweigert, die unverzichtbaren Subventionen zu zahlen. Das wiederum habe zum Rückzug zahlreicher Aussteller und Autoren des Festivals geführt. Der sogenannte Bruderkuss zwischen den Staatschefs der Sowjetunion und der DDR, Brezhnev und Honecker, ist weithin bekannt. Zwar haben den Moment viele mit der Kamera eingefangen, bekannt dafür wurde aber der französische Fotograf Régis Bossu. Er ist nun im Alter von 81 Jahren gestorben. Bossu wohnte rund die Hälfte seines Lebens in Griesheim bei Darmstadt. Er schuf etliche Fotografien, die Symbolkraft erlangten. So nahm er etwa 1984 im Wald bei Heilbronn die in Deutschland stationierten Pershing-2-Raketen auf, von denen bis dahin noch niemand wusste. Der Bruderkuss entstand einige Jahre zuvor, anlässlich der Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag der DDR-Gründung.
2500 Kilometer auf der chinesischen Mauer. Marina Abramović und ihr Lebensgefährte und Kollege Ulay legten diese Strecke 1988 innerhalb von 3 Monaten zu Fuß zurück, um sich in dieser Performance nach 12 Jahren die Hand zu reichen und von Tisch und Bett zu trennen. Das letzte Gemeinschaftsprojekt der beiden Künstler, die sich künstlerisch bis aufs Blut malträtiert hatten. In der slowenischen Hauptstadt Ljubljana ist gerade eine Ausstellung mit gemeinsam frühen Arbeiten der beiden eröffnet worden. Dazu wurden deren Archive ganz neu aufgearbeitet. Meine Kollegin Christine Scheucher hat sich die Ausstellung angesehen. Was wird nach dem Kraftakt mit den Archiven neu in der Schau gezeigt?
Ja, man muss wirklich sagen, die beiden Kuratorinnen Felicitas Thun-Hohenstein und Alenka Grigoric haben unentdeckte Schätze aus den Archiven gehoben. Man muss sich vorstellen, es handelt sich um Kisten, die jahrzehntelang geschlossen geblieben sind. So eine Trennung verursacht ja auch mitunter Wunden. Und in diesen Kisten haben sie Kassetten gefunden, Skizzen zu sehr berühmten Performances, Briefe, die die Öffentlichkeit noch nie gesehen hat, zum Beispiel auch Überlegungen zu Performances, die wirklich in die Kunstgeschichte eingegangen sind, wie zum Beispiel die Performance Imponderabilia. Die beiden standen damals nackt in einem Türrahmen und die Besucher, die Besucherinnen wurden dazu aufgefordert, sich an ihnen vorbeizuquetschen. Wobei das natürlich auch immer ein soziales Experiment war, wendet man sich zur nackten Frau hin, zum nackten Mann. Und Skizzen zu diesen Performances, die man immer wieder auch in den großen Retrospektiven zu Marina Abramović gesehen hat, sind jetzt erstmals öffentlich zugänglich. Auch Marina Abramović hat vieles seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen, also seit den späten 80er Jahren eigentlich. Abramović war bei der Eröffnung der Ausstellung Art Vital dabei und sie war sichtlich bewegt. Ihr sind wirklich die Tränen gekommen bei der Pressekonferenz, denn Ulay, der ja als Frank Uwe Leisippen 1943 in Solingen geboren ist, ist vor 5 Jahren verstorben und zwar in Ljubljana, wo er seine letzten Jahre verbracht hat. Ja, und ich hatte die Gelegenheit, mit Marina Abramović zu sprechen und sie hat sich in diesem Gespräch erinnert an das Kennenlernen mit Ulay vor fast 50 Jahren.
I was invited to Amsterdam on my birthday.
Ich wurde an meinem Geburtstag nach Amsterdam eingeladen, um eine Performance zu zeigen, die ich zuvor in Neapel gezeigt habe. Ich ritzte mir mit einer Rasierklinge einen 5-zackigen Stern in die Bauchdecke. Ein Symbol also, das für den real existierenden Kommunismus steht. In der Amsterdamer Apple Gallery zeigten auch Vito Acconci, Ulay und Jürgen Klauke Performances. Body Art war der Fokus. Ulay hat meine Wunden nach der Performance gepflegt. Das war wirklich süß von ihm.
Marina Abramović erinnert sich an das Jahr 1976. Der Titel der Ausstellung Art Vital, 12 Years of Ulay, das bezieht sich ja auf ein Manifest der beiden. Was steht da eigentlich drin?
Ja, man muss sich vorstellen, die beiden lernen sich kennen, sie lieben sich sofort und sie beginnen miteinander zu arbeiten. Und am Anfang ihrer Karriere führen sie eigentlich eine nomadische Existenz. Also sie sind mit einem Van, einem kleinen Transporter, durch Europa getourt, in verschiedenen Kunsträumen und Galerien aufgetreten und haben ihre Performances gezeigt. Das Ganze hatte eine wirklich deutlich kapitalismuskritische Schlagseite. Und in dem Manifest Art Vital haben sie diesen Lebensentwurf, der auch ihr künstlerischer Entwurf war, eben festgehalten. Das war eine Art Hippie-Traum von zwei Künstlern, Künstlerinnen, ganz im Sinne der Institutionskritik der 1970er Jahre. Es ging in der Performance damals ja auch ganz stark darum, sich von den Objekten, also dem Kunstobjekt, zu lösen. Man wollte kein Objekt schaffen. Es konnte nichts verkauft werden, es konnte nichts gekauft werden, sondern es ging um besondere Momente, die im Augenblick existieren. Und es geht darum, es im Jetzt und Hier zu erleben. Was Marina Abramović dann später gemacht hat und wie sie zum Superstar am Kunstparkett wurde, steht auf einem komplett anderen Blatt. Das hat dann später ja auch zu gewissen Reibereien zwischen den beiden geführt. Aber damals ging es ganz klar darum, ein kapitalismuskritisches Kunstkonzept auch vorzulegen. Und dieses ist im titelgebenden Manifest Art Vital festgehalten worden. Dieser Van, vielleicht noch eine kurze Fußnote, mit dem die beiden durch Europa getourt sind, ist zu sehen. Marina Abramović selbst behauptet, das sei wirklich der Wagen, den man irgendwie in einem Hinterhof wiedergefunden hat. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber wir wissen, Marina Abramović ist auch eine Meisterin des Storytelling. Ich habe auch mit Ulay gesprochen, der wie gesagt 2020 verstorben ist. 2011 hat er mir ein Interview gegeben. Ja, auch er hat ganz besondere Erinnerungen an diese Beziehung und an diese Zusammenarbeit.
Also wir waren sehr verliebt. Wir wollten zusammen sein, wir lebten wie verliebtes Paar. Wir haben unsere Kräfte gebündelt, was nicht einfach war. Marina war natürlich eine autonome Künstlerin, ich war eine autonome Künstlerin, beide ziemlich fanatisch. Aber nach einiger Zeit haben wir dann doch eine Formel gefunden, um das zusammenzulegen. Das hat dann auch geklappt.
Ulay hat ja keine so steile Karriere nach der Trennung gemacht wie Marina Abramović. Warum eigentlich?
Ja, Marina Abramović ist spätestens 2010 mit ihrer Ausstellung The Artist is Present im Museum of Modern Art in New York zum Superstar am Kunstparkett aufgestiegen. Ulay war immer ein Künstler, der von Künstlern und Künstlerinnen sehr geschätzt wurde, der aber gar nicht auf den großen Erfolg am Markt geschielt hat. Er ist sozusagen seinen Anfängen treu geblieben. Er war ein sehr wichtiger Künstler, auch wenn es darum geht, genderfluide Identität zu erproben. Als Marina Abramović und Ulay einander kennengelernt haben, war er zum Beispiel geschminkt. Sein Gesicht auf der einen Hälfte war wie das Gesicht einer Frau, auf der anderen Seite wie das Gesicht eines Mannes. Das hat Marina Abramović damals wahnsinnig fasziniert, weil Genderfluidity gab es in Jugoslawien, in damaligen Jugoslawien nicht. Ulay wurde richtig bekannt mit einer Performance, also im Jahr, als sie einander kennenlernten. Damals ist er in die neue Nationalgalerie in Berlin hineinspaziert, hat kurzerhand ein Gemälde von Karl Spitzweg entwendet, nämlich Der arme Poet, ist damit rausmarschiert und hat dieses Bild in einer Wohnung einer türkischen Gastarbeiterfamilie aufgehängt. Damals gab es einen großen Skandal und Ulay hat es sogar in die Bild-Zeitung geschafft. Die titelte damals Linksradikaler raubte unser schönstes Bild.
Das war die erste Assoziation der Boulevardpresse, nicht? Also Linksradikale, Terroristen etc., die im Bild stehlen, um sich zu bereichern, um Waffen zu kaufen. Das war wohl ganz verkehrt. Ich wollte mich auch nicht bereichern. Ich war ja nur für ein paar Stunden Millionär eigentlich. Nach meiner Verhaftung habe ich gesagt, dass der Sinn der Sache war eine demonstrative Aktion. um eben in Frage zu stellen die Institutionalisierung der Kunst, die berlinische Kulturpolitik und so weiter und so fort.
Art Vital, 12 Years of Ulay bis zum 3. Mai in der Galerie Shukrana in Ljubljana gesehen von Christine Scheucher. Jetzt geht's weiter nach Belgrad. Gisèle Pelicot. Im vergangenen Jahr sorgte die mutige Französin dafür, dass die ganze Welt erfuhr, was Männer Frauen antun können und wie perfide Sex erzwungen werden kann. Bartholomäus Laffert berichtet jetzt, warum der Fall als szenische Lesung des Schweizer Theatermachers Milo Rau bei dem renommierten Festival BITEF in Belgrad im vergangenen November, also vor wenigen Tagen, nicht gezeigt werden durfte und warum sie in der serbischen Hauptstadt trotzdem zu erleben sein wird.
Wir haben dem Festivalvorstand das Programm vorgestellt und es wurde abgelehnt. Zum ersten Mal in der Geschichte des Festivals hat der Vorstand ein Programm zurückgewiesen. Es wurde wegen eines einzigen Namens gestrichen, dem des renommierten Schweizer Regisseurs Milo Rau.
Das ist Miloš Lolić, einer der bedeutendsten zeitgenössischen Theaterregisseure Serbiens. Ich treffe ihn in Belgrad zusammen mit seinem Kollegen Borisav Matic, mit dem er das diesjährige BITEF kuratiert hat. Auf dem Programm wichtige serbische Künstlerinnen und internationale, wie der italienische Regisseur Romeo Castellucci und eben Milo Rau. Doch als die beiden Kuratoren das Programm im September dem Festivalvorstand vorstellten, die böse Überraschung.
Der Vorstand hat überhaupt keinen einzigen stichhaltigen Grund genannt, warum Milo Rau in diesem Jahr nicht zum Festival kommen sollte. Sie sagten lediglich, dass er nicht kommen dürfe. Und ein Mitglied fragte sogar, haben wir denn gar nichts aus dem vergangenen Jahr gelernt?
Denn schon im vergangenen Jahr war Milo Rau in Serbien zu Gast und hielt die Eröffnungsrede des Festivals. Darin kritisierte er scharf das geplante Lithiumabbauprojekt im serbischen Jadartal, an dem die EU beteiligt ist. Vucic wurde zwar nicht namentlich erwähnt, doch die Botschaft war klar. Ein deutlicher Affront gegen den serbischen Präsidenten, der als zentraler Dealmaker hinter dem Projekt gilt. Und seither hat sich die Lage in Serbien dramatisch verändert. Nachdem im November 2024 in Novi Sad das Dach eines Bahnhofs eingestürzt war und 16 Menschen ums Leben kamen, protestieren Hunderttausende im ganzen Land gegen die Regierung von Aleksandar Vucic. Angeführt von Studierenden, aber mit starker Unterstützung aus der Kulturszene, sagt Miloš Lolić.
Wir wussten, dass die Situation angespannt und riskant ist und dass es Hindernisse geben würde, wenn wir das provokative Programm umsetzen, das BITEF verdient. Trotzdem finde ich, dass sich die Dinge gut entwickeln. Die Regierung zeigt jetzt ihr wahres Gesicht und diese völlige Transparenz ist mir lieber als der versteckte Druck, der zuvor herrschte.
Die Konsequenzen für die Unterstützung der Proteste hatte die serbische Theaterszene bereits in den Monaten zuvor zu spüren bekommen, sagt Borisav Matic.
Allen Theatern wurden die Fördermittel gekürzt. Die Stadt Belgrad hat bereits zum zweiten Mal in Folge die Ergebnisse der offenen Ausschreibungen für Kulturprojekte einfach gestrichen. Ähnlich lief es mit den Ausschreibungen des Kulturministeriums. Gleichzeitig sehen wir, dass die Regierung ihre Loyalisten auf Posten in Kulturinstitutionen hieft. So wurde etwa Dragoslav Bokan zum Vorsitzenden des Nationaltheaters ernannt. Personen wie er haben die Aufgabe, das Ensemble zu disziplinieren, weil es sich an Protesten beteiligt.
Nachdem Schauspielerinnen des Nationaltheaters nach Ende ihrer Vorstellung sich solidarisch mit dem Anti-Regierungsprotest gezeigt hatten, wurde im Juni diesen Jahres Dragoslav Bokan eingesetzt. Er gilt als treuer Vucic-Unterstützer und soll laut dem britischen Guardian einer der Gründungskommandanten der White Eagles gewesen sein, einer der gefürchtetsten Milizen der Jugoslawienkriege. Als die SchauspielerInnen gegen ihn demonstrierten, ließ er das Nationaltheater schließen, unter dem Vorwand von Brandschutzmängeln. Doch unterkriegen lassen wollen sich die Kulturschaffenden in Serbien davon nicht. Nachdem ihr Programm zensiert worden ist, sind die Kuratoren Matic und Lolić zurückgetreten. Der Versuch des BITEF-Vorstands, das Theaterfestival ohne die beiden zu realisieren, wird wohl scheitern. Nach der Ausladung von Milo Rau haben alle anderen Künstlerinnen ihre Teilnahme abgesagt. Doch das bedeutet nicht, dass es in diesem Jahr gar kein BTEF geben wird.
Wir organisieren eine Guerilla-Ausgabe des 59. BTEF, eine Protestedition, die den rebellischen Geist des BTEF bewahren soll. Sie wird Mitte Dezember stattfinden.
Ab dem 15. Dezember soll die Untergrundversion des Theaterfestivals ganz ohne staatliche Gelder realisiert werden. Und wie er den Deutschlandfunk bestätigte, wird dann auch Milo Rau am Start sein. Und der Prozess Pellico wird in Belgrad doch noch gespielt werden.
Kerelen beim bedeutendsten Filmfestival auf dem Balkan, Bartholomäus Laffert berichtete. Besinnlichkeit war in dieser Fazitausgabe ein Stichwort zum Weihnachtsstress. Klaus Bukatzki hat beim Durchlesen der aktuellen Zeitungsfeuilletons für seine Kulturpresseschau einen verwandten Begriff unter anderen Vorzeichen entdeckt.
Wer in der Vorweihnachtszeit in die Stadt ging, konnte noch bis vor kurzem zwischen Besinnung und Besinnungslosigkeit wählen, lesen wir in der Tageszeitung Taz. Oft ging sogar beides Hand in Hand, gab man sich im prächtigen Schein der Weihnachtsbeleuchtung mit heißem Sprit die Kante, erinnert Uli Hannemann an Weihnachtsmärkte mit Glühwein und himmlischer Beleuchtung. In den Einkaufsmeilen unserer Innenstädte sind Quantität und Qualität der Illumination auch heuer wieder merklich zurückgegangen. Nur hier und da hängt noch ein Glühbirnchen. Es muss eben überall gespart werden. Die Kassen sind leer. In Heidelberg wird die Beleuchtung später eingeschaltet. In Hannover wohl nicht bis Weihnachten brennen. Wer nun wieder ins übliche Jammern verfällt, wie schlecht es uns doch in einem der reichsten Länder der Welt geht, mit dem eilen wir jetzt mal 1600 Kilometer Richtung Osten, wo die Menschen glücklich wären, wenn sie sich nur um weniger Weihnachtslicht sorgen müssten. Russland hat Charkiw in der Nacht erneut beschossen, steht im Berliner Tagesspiegel. Ein Teil der Stadt ist ohne Strom und Wasser. Der offizielle U-Bahn-Kanal gibt bekannt, dass keine Züge fahren und die Bahnhöfe derzeit als Notunterkünfte dienen, beschreibt Anastasia Kosodi den Kriegsalltag im Nordosten der Ukraine. Die Straßenlaternen bleiben dunkel. In der Stadt ist Stromausfall. Passanten befestigen reflektierende Elemente an ihrer Kleidung und leuchten sich mit ihren Handytaschenlampen den Weg. Manchmal fällt der Blick auf Dellen im Asphalt, von denen kleinere Strahlen ausgehen. Spuren, die russische Artilleriegeschosse hinterlassen haben, die im Frühjahr 2022 die Stadt erreichten. Damals begann eine Phase in unseren Feuilletons, in denen der russische Angriffskrieg zu einem der wichtigsten Themen wurde. Das hat mehr als nachgelassen. Der Krieg scheint für uns Journalisten im Deutschland der schlecht beleuchteten Weihnachtsmärkte zur Normalität geworden zu sein. Umso verdienstvoller, wenn da der Tagesspiegel auf mehr als einer Zeitungsseite berichtet, dass sich im vierten Kriegswinter Charkiws Kulturszene behauptet. Wie etwa der Chor, der sich auf einen Auftritt vorbereitet. Die Bühne befindet sich unter der Erde, wie die meisten Kulturstätten im modernen Charkiw. Da freuen wir uns, solange wir noch in Frieden leben dürfen, und laden vielleicht mal Flüchtlinge aus der Ukraine zum Abendessen ein. Mehrere Menschen an ein und demselben Tisch, das ist fast ein Luxus geworden oder etwas, für das man sich richtig Mühe geben muss. Die Tageszeitung Die Welt beschreibt, dass das regelmäßige gemeinsame Speisen im Familienkreis heute nur noch in rund 3/4 aller Familien möglich ist. Die Gründe sind vielfältig, erklärt uns Peter Praschel. Asynchrone Arbeitszeiten, sportliche Aktivitäten der Kinder, Verabredungen mit Freunden, Hausaufgaben, Musikunterricht, Nachhilfe. Über ein Viertel der Eltern fühlt sich unter der Woche regelmäßig überfordert. 40% empfinden das gemeinsame Abendessen sogar als stressig. Doch wer es sich noch leisten kann, dem sei dringend dazu geraten. Denn jede Menge Studien, so Peter Frasche, haben die Familienmahlzeiten zur Wunderwaffe erklärt. Kinder, die häufiger mit der Familie essen, haben statistisch gesehen weniger psychische Probleme, trinken weniger Softdrinks, sind seltener übergewichtig, haben bessere Noten und sind sozial kompetenter. Der abendliche Tisch gilt als Immunisierung gegen Einsamkeit und Exzesse. Also guten Appetit.
Die Kulturpresseschau von Klaus Bukatzky in Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.